Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Venturi hat einen neuen Eigentümer. Eine US-Investorengruppe um ausgerechnet den Schwager vom Formel-E-Gründer Agag hat den größten Teil der Anteile beim Team aus Monaco gekauft. Wir reden über die neuen Besitzer und die Folgen für das Team. Außerdem geht es um den möglichen Verbleib von Abt und Andretti nach den Herstellerausstiegen und das neue Fernsehteam von Sat1. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Tobi, es ist ein bisschen her, dass wir beiden geredet haben. Der E-Pod ist zurück, die erste Folge nach der Nachbesprechungsfolge von Valencia-Vorsaison-Testfahrten. Jetzt ist so ein bisschen hier die kleine Pause zwischen Preseason-Tests und dem Saisonauftakt. Ich bin trotzdem glücklich, dass du bei mir bist, Tobi. Moin.
Guten Tag.
Wie hast du deine letzte Woche verbracht? War ja tatsächlich ein bisschen länger zwischen den zwei Podcast-Episoden. Da ist bestimmt was passiert bei dir.
Oh, sonderlich viel passiert ist jetzt nicht unbedingt, dass die Wochen waren. Ich sag mal, nach Valencia ein bisschen entspannter, weil da war dann doch schon einiges zu tun für uns. Aber mittlerweile hat das Formel E News Karussell ja auch wieder Fahrt aufgenommen und es gab ein paar interessante Entwicklungen, über die wir tatsächlich heute denn uns unterhalten müssen.
Es ist echt bemerkenswert, sonst ist ja der Dezember immer richtig große Newspause in der Formel E. Und wir können uns auf die Weihnachtsgeschenke fokussieren, die man kaufen muss. Hast du alle Geschenke schon beisammen? Wird langsam Zeit.
Ja, ich habe schon alles zusammen.
Sehr gut. Und jetzt verrätst du uns noch allen, was Mama, Papa und allesamt, die du beschenkst, bekommen. Nicht wahr?
Nein.
Gut, na dann verrätst du uns aber, was passiert in unserem großen News-Überblick. Wie immer der Service für all diejenigen, die die letzte Woche nicht ganz mitbekommen haben. Hört einfach hin, dann sind wir alle gemeinsam auf Stand. Ab geht die Post!
Geprüft. Nach den Ausstiegsankündigungen von Audi und BMW wägen die Einsatzteams Andretti und Abt einen Verbleib in der Formel E ab, auch ohne ihre aktuellen Hersteller.
Geimpft. Die Zulassungen der ersten Corona-Impfstoffe lassen Hoffnung bei der Formel E aufkeimen. Sollten die Infektionszahlen sinken, könnten sogar schon in der Saison 2021 Zuschauer zurück an die Rennstrecke kommen.
Gemeinsam. Mercedes, Porsche, Jaguar und Nissan bekennen sich mit öffentlichen Statements voll und ganz zur Formel E. Ob sie auch mit dem neuen Gen 3-Regelwerk in der Serie bleiben, ist jedoch noch ungewiss.
Gebongt! Sat1 hat mit Daniel Abt, Andrea Kaiser, Matthias Killing und Eddie Mielke sein Run Racing Team für die Formel E vorgestellt.
Und gekauft. Eine US-amerikanische Investorengruppe um den Schwager von Formel-E-Gründer Alejandro Agag hat mehrheitlich Anteile am Team Venturi gekauft. Trotz der neuen Eigentümer wird der Rennstall aber seinen Namen behalten.
Mensch, das ist doch mal interessant. Das ist wohl der erste große Investor in der Formel-E bei einem Team. Also Investor, der jetzt nicht irgendwie ein großer Automobilhersteller ist, der global agiert, sondern Privatinvestor jedenfalls. Vroom E heißt die Truppe und da mit dabei ist unter anderem José María Aznar Botella. Mein Spanisch ist nicht allzu gut. So etwa heißt er, bitte korrigiert mich, falls was ganz doll falsch war, das ist der Sohn von dem Ex-Ministerpräsident von Spanien, der heißt auch José María Aznar, glaube ich. Und damit ist der dann Schwager von Alejandro Agag. It's a family affair so ein bisschen. Nochmal das Organigramm, ne? Also hier ganz in der Mitte der alte spanische Ministerpräsident, der hat einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn ist jetzt Teileigentümer bei Venturi und die Tochter ist verheiratet mit Alejandro Agag. Und jetzt mal die Frage, okay Google, wie benutze ich Nepotismus in einem Satz? Das ist natürlich ein bisschen polemisch formuliert. Da wird sicherlich die Due Diligence irgendwie ihr grünes Licht gegeben haben. Tobi, aber das ist schon bemerkenswert, dass jetzt ausgerechnet der Schwager von Alejandro Agag ein Team in der Rennserie von Agag hat, oder?
Es ist, ja... Man würde jetzt sagen, es hat ein gewisses Geschmäckle. Auf der anderen Seite, wenn jemand tatsächlich in dieser Branche arbeitet und da Connections zu jemandem hat, der in der Formel E engagiert ist, warum sollte man dem dann verbieten, auch in diese Rennserie zu investieren? Ich meine, damit besteht natürlich im Endeffekt eine gewisse Gefahr, dass das Ganze da zu einer Agag-Familiengeschichte wird. Aber ich denke, dass man bei einem Investment in einem einzelnen Team nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass es da zu Problemen in dieser Richtung kommen wird.
Das hat man ja damals bei Venturi ohnehin schon gesagt. Ich will die jetzt nicht hier als das schwarze Schaf der Formel E darstellen finanziell, aber bekanntlich ist Teamchefin von Venturi Susie Wolf, die bleibt das auch immer noch, trotz dieses Investments, und bekommt allerdings die Motoren von ihrem Ehemann, von Toto Wolf, der ja bekanntlich Motorsportchef von Mercedes ist. Also wir tragen nochmal die Situation zusammen bei Venturi. Die bleiben bestehen mit ihrem Namen, mit ihrem Standort in Monaco. Es gibt jetzt halt einen neuen Vorstandsvorsitzenden und eine viergeteilte Geschäftsführung. Das ist einerseits der bisherige Venturi-Präsident Gildo Pastor, der bleibt auch immer noch da, konzentriert sich allerdings jetzt vermehrt auf das ominöse Weltraumprojekt von Venturi, von dem man bisher nur gehört hat, dass es eins gibt. Worum es dabei geht, weiß ich zumindest nicht. Der zweite Teil ist Susie Wolf, die Teamchefin, auch Teil der Geschäftsführung. Und dann kommen zwei Teile Vroom E dazu mit der Mehrheit in der Geschäftsführung. Einerseits ist das José María und andererseits ist das Scott Swid, ein US-Amerikaner, derjenige, der Vroom E in New York bei der zuständigen Behörde in den USA registriert hat. Langjähriger Investor, Hedgefonds-Mogul, bei SLS Cardinal war er jahrzehntelang angestellt. Ist der Sohn von ebenfalls einem großen Investor aus New York, so eine richtige klassische East Coast Geschichte. Sein Vater war der Vorstandsvorsitzende von dem US-amerikanischen Pendant der GEMA beispielsweise, also so eine rechte Vermarktungs- und Verwaltungsfirma in den USA. Und jetzt haben wir unsere neue Geschäftsführung. Swid ist neben seiner Rolle in der Geschäftsführung eben der neue Vorstandsvorsitzende noch dazu. Ich weiß leider nicht, wie viel das gekostet hat, dieses Investment in Venturi. Tobi hat allerdings rausgefunden, dass Room E mit einer doch deftigen Summe an Startkapital kürzlich gegründet wurde. Wie viel waren das?
Das waren ungefähr 38 Millionen US-Dollar, die im November waren es, glaube ich, da als Startkapital der neuen Gesellschaft Vroom E zur Verfügung gestellt wurden. Das ist schon Pappenstiel, ja.
Heißt das, dass Venturi irgendwie Geldsorgen hatte? Ich meine, die sind ja immerhin bekanntlich ein kleines Privatteam, das Kundenmotoren von Mercedes bezieht, aber jetzt nicht so eine riesengroße Größe, auch finanziell, in der Formel E sind.
Geldsorgen jetzt direkt würde ich so nicht sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein relativ kleines Privatteam, die ja auch gar keine Herstellerlizenz mehr haben, sondern Kundenmotoren beziehen. Und von daher tut denen natürlich auch ein bisschen Geld ganz gut. Öffentlich wurde zumindest nichts von irgendwelchen finanziellen Schwierigkeiten kommuniziert. Kann ich mir aber auch nicht unbedingt vorstellen, nachdem man da ja vor 2 Jahren, ein großes Tabula Rasa gemacht hat und Susie Wolf da mit einem großen Investment eingestiegen ist in das Team. Und aber ich denke mal, dass dieses neue Investment unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten gesehen werden kann. Ja, zum einen ist da jetzt eine Kapitalgesellschaft eingestiegen, die natürlich auch ein gewisses Return of Investment haben will. Möglicherweise steht da mittelfristig ja auch an Wiederverkauf von Anteilen statt. Ich meine, das hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit bei der Formel 1. Die komplette Rennserie ist ja gekauft worden und dann nach ein paar Jahren für deutlich mehr Geld weiterverkauft worden. Das könnte ich mir vorstellen, dass dieses Modell dann auch hier zum Tragen kommt. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, zwar ist der Schwager von Alejandro Agag schon irgendwie mit dem Thema Motorsport verbunden, aber weder er noch sein Partner Scott Squid sind bekannt dafür, großartig viel mit Motorsport gemeinsam zu haben.
Du meinst, die sind nur da fürs gute Geschäft und haben da jetzt investiert, weil natürlich gibt es diese familiäre Verbindung zur Formel E und Asner ist jetzt schon ein paar Mal an der Rennstrecke gewesen. Vor allem wittern die aber ein gutes Geschäft, die beiden, bei Venturi.
Da gehe ich von aus, wie gesagt, das ist das Typische, was sich so ein Fonds verspricht von so einer Investition in ein Unternehmen, dass man da Gewinne erwirtschaftet.
Dann kommen wir mal weg von den ganzen finanziellen Themen, bei denen wir zwei uns nur begrenzt auskennen. Eigentlich müssten wir uns mal so einen richtigen Finanzexperten in den E-Pod einladen, der uns dann die ganze Welt des Geldes erklärt im Motorsport. Das wäre doch mal eine Idee für eine Zukunftsepisode. Naja, ist notiert, steht auf der Liste. Wir reden lieber über das, wo Tobi und Tobi sich gut auskennen, nämlich Rennautos und Rennteams. Wir haben in der letzten Episode so viel über Audi und BMW geredet. Die zwei steigen bekanntlich werkseitig aus der Formel E aus nach dem Ende der Saison 2021. Und in der letzten Woche haben sich endlich auch die Einsatzteams der beiden gemeldet. Abt und Andretti waren ja die Rennställe, die die Einsätze an der Rennstrecke für Audi und BMW durchgeführt haben. Und Tobi, die wollen, das sind zumindest die ersten Anzeichen, als Einsatzteams in der Formel E bleiben.
Genau, so sieht's aus. Andretti ist ja sowieso als eigenes Team in der Formel E. Sie haben nur Werksstatus von BMW. Und BMW ist unter anderem auch für die Entscheidung über die Fahrer zuständig. Ich gehe fest davon aus, dass Andretti dann auch nach einem BMW-Ausstieg weiter als Team in der Formel E bleiben wird. Ein bisschen anders sieht's natürlich aus bei Audi. Die haben das Team ja damals von Abt gekauft und auch, ich sag mal, in die Audi-Sport-Abteilung integriert. Da wäre jetzt die Frage, ob sie die Abt Formel E GmbH hieß die Firma, die sie damals aufgekauft haben, ob sie die jetzt auch wieder abgeben würden. Grundsätzlich deuten da die ersten Dinge darauf hin, dass möglicherweise Abt das Formel E-Team auch wieder zurückerwerben könnte.
Wird natürlich ein bisschen was kosten. Ich habe ja bisher immer gesagt, Abt macht das nicht, die sind auf die Extreme E konzentriert. Die haben da ihre ganzen Investments drin und auch ihre personellen Investments drin. Deswegen habe ich da wenig Chancen gesehen. Aber es klingt tatsächlich so, dass zumindest der ehemalige Teamchef Hans-Jürgen Abt bei den Kollegen der Sportbild anklingen. Man hört nicht einfach auf, weil sich Hersteller zurückziehen, hat er da gesagt. Es klingt also tatsächlich so, als wäre Abt zumindest interessiert an einem Comeback in die Formel E als eigenständiges Team. Das sind gute Nachrichten, aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass das noch ein sehr frühes Stadium sind. Und vor allem sind noch eine ganze Menge Fragen offen, falls das wirklich passiert. Allen voran natürlich, welche Motoren? Du kannst dir ein Auto kaufen, aber ohne Motor kommst du nicht weit. Stell dir mal vor, Tobi, ab Saison 8, also Saison 2021-22, sind Abt und Andretti wieder dabei. Wie könnten die das denn machen?
Ja, die erste Möglichkeit wäre, und das finde ich ist auch gar keine so unrealistische Option, dass sie einfach mit den gleichen Motoren weiterfahren, die auch aktuell in den Fahrzeugen drin sind. Ja, sie werden dann halt zu Kundenteams von Audi und BMW, die zwar werkseitig aussteigen werden, aber die Motoren existieren ja und die kann man ja auch einfach dann unter anderer Flagge nutzen. Möglicherweise werden die Autos dann auch weiterhin unter dem Namen Audi oder BMW eingesetzt, dann halt, wie gesagt, als reines Kundenteam. Die andere Option wäre natürlich, dass man Kundenteam eines anderen Herstellers wird und möglicherweise dann DS-Motoren oder Nissan-Antriebe oder von Mercedes beispielsweise einsetzt. Für die Saison 8, also Saison 2021-22, ist es noch keine Option, eine eigene Herstellerlizenz anzumelden oder aber einen neuen Hersteller reinzubringen, da für die Saison einfach noch kein neuer Antrieb kommen wird. Das gehört ja mit zu den Kosten, Sparmaßnahmen, die die Formel E eingeführt hat, dass es definitiv keinen neuen Antrieb für Saison 8 geben wird, sondern dass jetzt eine Doppelhomologation für die Saison 7 und 8 stattgefunden hat, beziehungsweise bei den Teams, die mit dem alten Motor die Saison beginnen werden, noch kommen wird.
Und ich glaube, die Deadline ist doch auch schon abgelaufen für Hersteller, die sich eventuell dann doch registrieren wollen.
Genau, für Saison 8 ist die Deadline auch schon längst abgelaufen. Die wäre im Februar diesen Jahres gewesen.
Ach so, na dann, the train has left the station. Ist ja schon lange hinter uns. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sie keine eigenen Hersteller werden, geht ja nur noch Kundenteam, so als Privateinsatz irgendwie. Geht das überhaupt noch so zum Überleben? Venturi, wir haben es gerade gehört, brauchte offenbar ein großes Investment von einem großen Investor, waren die drittletzte Mannschaft in der letzten Saison. Dragon, das nächste Privatteam, die vorletzte Mannschaft in der letzten Saison, wenn auch als Hersteller, aber als sehr kleiner. Und das gleiche gilt für NIO. Die waren die letzten in der abgelaufenen Saison. So die drei Teams, die man traditionell als Privatmannschaften irgendwie bezeichnen könnte, waren die drei letzten. Macht das dann überhaupt Spaß für Abt und Andretti, wenn die als Privatteams in Anführungszeichen in die Formel E kommen?
Kann man jetzt so oder so sehen. Ich glaube, dass das nicht unbedingt ein zwingendes Argument ist, denn auch Techita ist ja ein Privatteam gewesen, das zudem auch noch in der ersten Saison Kundenteam von Renault gewesen ist. Und man sieht ja, wo die heute rumfahren mit Werksunterstützung von DS. Ja, auch Virgin ist zum Beispiel ein Kundenteam von Audi und die bringen ja auch regelmäßig gute Leistungen. Von daher, es ist nicht unbedingt einfach, aber das ist es ja für keinen Hersteller und auch für kein Team in der Formel E.
Und jetzt guck doch mal in deine Glaskugel. Jetzt will ich dich mal festnageln. Sehen wir, wenn Audi und BMW aussteigen nach dem nächsten Jahr, ein Comeback von Abt oder Andretti?
Wir sehen auf jeden Fall ein Comeback von Andretti und ich würde die Wahrscheinlichkeit auf ein Abt-Comeback auf 75% beziffern.
Da bist du optimistisch. Ich mag das, wenn die, also ich würde das ungern sehen, wenn diese Slots leer bleiben würden. Also in der Formel E dürfen aktuell maximal 12 Rennställe an den Start gehen. 2 Slots werden jetzt tendenziell frei, wenn Audi und BMW aussteigen und die könnten allerdings direkt übernommen werden von Abt und Andretti. Oder es kommt halt ein anderes Team. Ich würde jedenfalls sehr ungern es sehen, wenn irgendwie die Slots 11 und 12 frei bleiben und dann 2 Teams weniger am Start sind als tendenziell möglich. Wo wir uns ganz sicher sind, ist, dass einige Hersteller, auch wenn Audi und BMW aus der Formel E steigen, der Serie weiterhin treu bleiben werden. Eine riesengroße öffentlichkeitswirksame Kampagne ging da in der letzten Woche los. Mercedes und Nissan und Jaguar und Porsche mit großen Statements, wir sind Fans der Formel E und sind hier, um zu bleiben. Da ist klar, dass da Jamie Regal hintersteckt. Ne? Das war so ein bisschen Wogenglätten. Wir haben natürlich drüber berichtet, aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist eine Aktion gewesen, so wirkte es auf mich zumindest. Und wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, ist das, glaube ich, relativ plausibel, dieses Argument. Audi und BMW haben ordentlich Wind gemacht und damit die Formel E in ruhigeres Fahrwasser kommt, gab es eben diese Statements von Mercedes, Nissan und KKG, die so ein bisschen beruhigt haben. Das ist eine gute Entscheidung von denen, das nimmt so ein bisschen den Kritikern den Wind aus den Segeln. Es ist jetzt nicht der befürchtete Erdrutsch eingetreten, zumindest bis dann Gen 3 irgendwann kommt. In diesen Statements war nämlich nirgendwo die Rede davon, dass Mercedes, Nissan, KKG bis zum Gen 3-Regelwerk in der Formel E bleiben. Hat das einen Hintergrund, Tobi?
Ja, möglicherweise. Im Moment ist es natürlich so, die Automobilindustrie weltweit ist relativ gebeutelt worden durch die Coronavirus-Pandemie. Und solange da noch nicht die Budgets
auch für die kommenden Saisons über Saison 8 hinaus offiziell veranschlagt wurden und freigegeben wurden seitens der Hersteller, ist man dann natürlich betont vorsichtig. Ganz im Gegensatz zu den anderen Herstellern hat Mahindra ja frühzeitig schon sein Engagement in der Gen 3-Ära angekündigt. Aber ich denke, dass wir da im Laufe des kommenden Jahres, das ja schon in rund 3 Wochen beginnen wird, dann nach und nach die anderen Hersteller auch in der Gen 3-Ära begrüßen werden können. Denn dann werden die Budgets übers Jahr 2022 hinaus verabschiedet. Und sobald ein Hersteller sein Budget für die Entwicklung des Gen 3-Antriebs freigegeben hat, kann man dann mit Sicherheit auch davon ausgehen, dass dieser Hersteller dabei bleibt. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Monaten definitiv der Fall sein wird. Es braucht ja auch ein bisschen, so einen Motor zu entwickeln. Und in 2 Jahren fahren die Gen 3-Autos ja schon, aller Voraussicht nach.
Und das, obwohl niemand weiß, wie die aussehen. Aber irgendwann passiert's. Dann wissen wir, wie die Motoren funktionieren müssen. Also wir nicht, aber die Hersteller wissen dann, wie die Motoren funktionieren müssen und wie die Autos aussehen und also Zeugs. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das wird ja auch ein Facelift geben beim Gen 3. Da kriegt die Formel E wieder einen frischen Look. Und das ist nie schlimm. Momentan im engeren Herstellerkreis für Gen 3 sind, so von dem, was man hört, neben Mahindra, die bekanntlich fix sind, DS, das Team oder die Hersteller hinter Tachita, Mercedes und dann Penske, Dragon und NIO tendenziell wohl auch. Das sind so die Hersteller, auf die man sich momentan vielleicht einstellen kann, wenngleich das noch gar nicht heißt, dass die fix sind und auf jeden Fall dabei sind. Es bleibt möglich, dass, obwohl jetzt die ersten paar tendenziell eher bleiben, noch mehr Konstrukteure abspringen. Wie wahrscheinlich ist das für dich, Tobi? Denkst du, dass das noch nicht, obwohl jetzt alle gesagt haben, uns gefällt die Formel eh so sehr, wie wahrscheinlich ist es, dass dann trotzdem zum Generationenwechsel noch Hersteller abspringen?
Das finde ich als durchaus wahrscheinlich. Wir haben in der Formel E ja relativ viele Hersteller und es ist ja auch klar, dass die Hersteller auch Ergebnisse sehen wollen, aber bei 8 Herstellern, die am Start sind, da können nicht alle 8 gewinnen, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum jeder und da ist es dann auch klar, dass ich sag mal, das Engagement früher oder später auf den Prüfstand gestellt und überdacht wird und irgendwann dann vielleicht auch ein Hersteller sagt, nee, das können wir und wollen wir uns dann jetzt auch nicht mehr leisten, die Aufwendungen, die in der Formel E notwendig sind. Ich meine, da muss man ja auch mal ganz klar sagen, auch wenn es da Berichte gibt, dass andere Motorsport-Engagements deutlich teurer sind. Die Formel E ist jetzt kein günstiger Spaß für so einen Hersteller, ja. Also da fließen schon Millionensummen rein und wenn dann aufgrund einer weltweiten Krise ein Hersteller schon in arge Kalamitäten kommt und im Endeffekt jeden größeren Ausgabenposten auf den Prüfstand stellen muss, da könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwann dir da eine Kosten-Nutzen-Rechnung beim Formel-E-Engagement gemacht wird. Und wenn der Nutzen auf finanzieller Seite nicht groß genug ist, dass dann möglicherweise auch das Formel-E-Engagement auf der Kippe steht oder sogar ganz gekillt wird.
Wie sieht denn das mit potenziellen neuen Herstellern aus? Also, wenn Hersteller abspringen, dann gibt das ja immer Potenzial, dass das Vakuum von jemand anderem gefüllt wird. Heute an unserem Aufzeichnungstag hörte man das erste Mal wieder seit 2, 3 Jahren von McLaren. Wie sieht's mit denen aus?
Ja, McLaren hat durchaus Interesse an einem Formel-E-Einstieg bekundet. Aber das Ganze ist, ich sag mal, noch in der sehr, sehr frühen Phase. Und es ist auch gar nicht klar, ob McLaren wirklich nur ein Team sein wird oder vielleicht sogar ein Hersteller. In der Formel 1 wechselt McLaren ja nach dem letzten Saisonrennen, das jetzt an diesem Wochenende ansteht, ja für kommende Saison auf Mercedes-Antriebe. Das wäre dann möglicherweise auch eine Kombination, die man sich in der Formel E vorstellen könnte. McLaren Mercedes ist ja ja, ich sag mal, bei Leuten, die Formel 1 in den späten 90ern und frühen 2000ern verfolgt haben, ja immer noch ein großer Name, diese Kombination.
Würde ich ein bisschen feiern, McLaren in der Formel E. Die machen ja aktuell schon die Batterien, die haben 2018 die Verantwortung dafür übernommen, geben die jetzt allerdings wieder zurück an Williams. Das heißt, Gen 1 war Williams Batterie, Gen 2 McLaren Batterie und damit gab es rechtlich keine Gelegenheit für McLaren irgendwie in diesem oder letzten Jahr irgendwie einzusteigen, weil sie einfach so in die Batterietechnologie involviert sind und Informationen haben, die ihre Mitbewerber gar nicht haben oder hätten. Deswegen war es rechtlich unmöglich für McLaren irgendwie einzusteigen in die Formel E in den letzten zwei Jahren.
Genau, das stand auch in der Ausschreibung drin, dass das nicht sein dürfte, dass jemand, dass das Unternehmen, was die Batterie herstellt, sich nicht als Team oder Konstrukteur in der Formel E engagieren darf.
Ganz richtig. Und wenn jetzt allerdings zum Wechsel zu Generation 3 der Formel E wieder Williams die Verantwortung übernimmt für die Batterie, dann könnte McLaren theoretisch sein eigenes Team aufmachen. Das wäre der Weg für McLaren in die Formel E. Laut Motorsportchef Zak Brown steht gleichermaßen allerdings die Langstrecken-WM der FIA im Raum. Also Commitment zu Le Mans, da ist Brown ja auch mit seinem eigenen Team United Autosports vorhanden und fährt da in der LMP2-Klasse aktuell. Die wird ja auch noch beibehalten, so wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich bin kein Experte für die WEC, allerdings, wenn ich das richtig im Kopf habe, bleibt die auch trotzdem Le Mans Daytona Hybrid-Reglement bestehen. Also, möglich wäre es für McLaren, ab Gen 3 einzusteigen. Möglich ist es auch, dass McLaren einen Platz bei den Herstellern einnimmt, der zum Wechsel der Generation frei wird. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass von den aktuellen Generation 2 Herstellern tatsächlich wir noch einige verlieren werden, nach Audi und BMW. So, dann haben wir doch jetzt mal die ganze harte und feste Materie hinter uns. Aber eins kommt noch, und zwar Tobis Teleskop. Da lerne ich immer am allermeisten in jeder Folge dabei. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, heute geht's um eine Nachricht, die hauptsächlich die Fernseh- und Livestream-Zuschauer in Deutschland interessieren dürfte. Nämlich hat Run Racing sein Kommentatorenteam für die kommende Saison bekannt gegeben. Andrea Kaiser und Matthias Killing führen nämlich als Moderatorenduo durch die Sendung und die Sessions werden von Eddie Milke und Daniel Abt als Experte kommentiert. Die Rolle von Christian Danner ist bislang noch unklar. Möglicherweise wartet man mit einer offiziellen Bekanntgabe, bis aber auch die Formel-1-Saison beendet ist, denn Christian Danner arbeitet ja aktuell immer noch als Co-Kommentator und Experte bei RTL. Der direkten Konkurrenz von Sat 1.
Das ist richtig. Wobei ich ja, das ist jetzt hier aber noch was gar nicht mit dem Podcast zu tun habe, erschrocken bin, wie viel Synergien es in der letzten Zeit dann doch zwischen Pro7, Sat 1 und RTL gibt. Hast du Masked Singer verfolgt dieses Jahr?
Nein.
Ah, okay. Da war in der Jury die große Sonja Zietlow von RTL. Eigentlich traditionell und jetzt allerdings in der Jury von Masked Singer. Ich glaube, die macht auch bei einem großen Samstagabendprogramm in der kommenden Woche mit bei Pro7. Irgendwie komisch. Naja, zurück zur Formel E. Was halten
aber,
wir denn?
Aber wo du sagst, großes Samstagabendprogramm, da hat ja Run Racing angekündigt, in der kommenden Woche am Samstag, nämlich dem 19. Abends einen Bericht über die Valencia-Tests zu bringen.
Da bin ich gespannt. Ist im Vorabendprogramm, ne? Irgendwie so 19:30
oder so. Ja, ich glaube 19:20.
Ja, unbedingt einschalten. Was hältst du denn jetzt von dem Quartett mit Milke, Kaiser, Abt und Killing?
Es hört sich alles relativ vielversprechend an. Vor allem von Daniel Abt als Experte erwarte ich mir da einiges. Das könnte definitiv Spaß machen, sich das anzusehen.
Wir bleiben sehr gespannt. Das erste Rennen bei Sat 1 am 16. Januar 2021 live aus Santiago de Chile. Rennstart ist um 19 Uhr deutscher Zeit und um 18.30 Uhr geht's los mit der Übertragung.
Ah,
Quizmusik.
Quizmusik. Oh, Quizmusik. Das heißt, es geht Richtung Grid Dummies Quiz. Oh, wie schön.
Yippie.
Yippie. Wie immer haben Tobi und Tobi Fragen vorbereitet in den vergangenen Tagen. Und heute probiere ich mal aus Tobi eine Niederlage rauszudrücken. Bisher hat es nie geklappt. Vielleicht klappt es ja heute. Ich habe eine Schätzfrage zuallererst für dich. Es gibt momentan einen großen Sale im Formel-E-Shop. Ist ein richtig heißer Tipp für Weihnachten und so richtige Formel-E-Fans. Teils sogar so 75% reduziert. Schätz doch mal, wie teuer ist das aktuell billigste Produkt im Online-Shop der Formel-E?
Also ich kann mich erinnern, ich habe jetzt nicht reingeguckt, daher weiß ich die Antwort nicht pauschal. Ich kann mich aber erinnern, dass es relativ günstige Produkte schon gab. Ich glaube, das waren entweder Schlüsselanhänger oder Schlüsselbänder, die nur ein paar Euro kosten. Und wenn jetzt großer Sale ist, da werden ja nochmal ein paar Rabatte draufgeschlagen. Boah. Ich schätze mal 3 Euro.
3 Euro ist ein bisschen drüber, allerdings gebe ich dir den Punkt, weil es so nah dran ist. Die Lösung ist 2 Pfund 24 und 3 Euro sind 2 Pfund 75. Ist richtig. Damit, mit ein bisschen Kulanz, das Gen 2 Sticker Set ist das billigste.
Okay.
Was man da erwerben kann. Und dann kann man Laternen in der Stadt vollkleistern. Am teuersten sind momentan so Teamjacken von Porsche und Jaguar.
Ja, du, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ich glaube, die Softshell-Jacke von Renault Edams war ja schon mal Thema bei uns.
Als wir zwei in Paris waren, 2018 beim Rennen, und die so 7.000 Euro gekostet hat.
Gefühlt, ja.
Gut. 1-0.
Ja, wunderbar. Da freue ich mich. Die FIA hat ja die offizielle Meldeliste für die kommende Saison veröffentlicht. Neue Saison, neue Startnummern. Wie viele Fahrer im Feld behalten denn die Startnummer, mit der sie im Saisonfinale in Berlin angetreten sind?
Ach du Schreck, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass kürzlich Nico Müller bestätigt wurde und er ändert seine Nummer. Ich muss jetzt runterrechnen. Also Rast ist der Erste, Müller ist der Zweite. Bestimmt Sam Bird wechselt das Team, der wird die Nummer bestimmt auch gewechselt haben. Wären 3 Fahrer. Ich glaube, die 2 Mahindra-Jungs haben neue Startnummern bekommen. Lin hat die behalten. Also als Seitenhieb von Mahindra an Porsche. Es sind also nur 3 Fahrer mit Sims.
Es gibt auch ein paar Fahrer, die zum ersten Mal antreten. Den gebe ich dir noch.
Deswegen meinte ich ja, es ist ja falsch rum gestellt für mich, die Frage. Och Gott, ey. Kannst mich doch nicht mit Zahlen konfrontieren, das weißt du, Tobi.
Entschuldigung.
Ich sage, es sind NATO neu. Tja, wer ist denn neu? NATO ist neu. Cassidy ist neu.
Jake Dennis
ist neu. Okay, das heißt, wir haben 24 Fahrer im letzten Jahr gehabt. 3 ziehe ich weg, weil die raus sind.
Richtig.
Macht 21, minus 6 sind 15 Fahrer, die ihre Nummer behalten haben.
Nah dran, aber es ist leider verkehrt. Es sind 13 und nicht 15.
Und jetzt die ganze Odyssee für nix, oder wie? Okay, bleibt beim 1-0 für Tobi wie. Dann wird's jetzt schwer für dich. Nach der schweren Frage kriegst du einen zurück. Vernon Kay, den kennst du vielleicht. Der gehört beim Weltsignal der Formel E zu dem Moderatorinnen-Team und macht so unter anderem die Gridwalks und so weiter. Wer das englische Fernsehen guckt bei der Formel E, kennt den sicherlich ebenfalls. Der ist aber auch ohne die Formel E in England so eine große TV-Persönlichkeit. Und in diesem Jahr war der anscheinend so bekannt, dass er sogar in den Dschungel eingeladen wurde. Die wurde zwar in Wales aufgezeichnet, die Sendung, aber ist für die Frage jetzt komplett egal. Auf welchem Platz beendete Vernon Kay die Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"? In England.
Ich habe nicht den blassesten Hauch eines Schimmers. Also wenn er gewonnen hätte, hätte ich das gehört. Wenn er Letzter oder Vorletzter geworden wäre, würdest du nicht fragen. Boah, ich würde jetzt sagen, 2, 3, 4, 5, einen von den Plätzen hat er. Ich sage, er ist Zweiter geworden.
Ist nah dran, aber auch falsch. Er ist Dritter geworden.
Okay.
Hinter Giovanna Fletcher, einer Autorin und Vloggerin, und Jordan North, einem Moderator von Radio One. Kennt man in Deutschland.
Sagen mir beide nichts, aus verständlichen Gründen, ja.
Aber Platz 3 ist ein solides Ergebnis für den Dschungel, oder?
Ich verfolge das auch, wenn es in Deutschland ausgestrahlt wird, jetzt nicht unbedingt so sehr. Daher ist, tut mir leid, ist nicht meine Baustelle. Ich bleibe dann doch beim Thema Motorsport. Und aus diesem Bereich habe ich eine Frage für dich. Und zwar hat ja Abt seine Fahrerpaarung für die Extreme E bekannt gegeben. Und als Fahrerin wird Claudia Hürtgen zusammen mit Matthias Ekström bei Abt Cupra XE fahren. Die Aachenerin war bis zu einem Unfall, bei dem sie sich sehr schwere Handverletzungen zuzog, die größte weibliche Nachwuchshoffnung im Formelsport überhaupt. Wann und wo passierte dieser Unfall?
Oh Gott, ich wusste, dass du eine Frage zu der hast. Das war mir einfach klar. Ich weiß allerdings nicht, wann und wo der passiert ist. Also kann ich dir ungelogen nicht sagen. Ich muss raten.
Okay, also, ein Tipp kann ich dir geben. Es war in der Formel 3.
In der Formel 3? Aber auch da können es überall sein. Ja, keine Ahnung. Ich passe komplett und sag einfach gar nichts, weil ich mich sonst nur blamieren kann hier.
Es war, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, es war Monaco 1993. Da hat sie sich in der Saint-Devot überschlagen und beim Überschlag ist ihr Arm aus dem Cockpit geraten und die Hand wurde zwischen dem Überrollbügel und der Strecke eingeklemmt.
Ach du Schreck. Und jetzt fährt die Extreme E mit der kaputten Hand.
Ja, das ist natürlich auch schon ein paar Jährchen her, aber das hat damals ihre Formelkarriere beendet. Und sie hat sich ja da anschließend als Fahrerin im Tourenwagen und beziehungsweise dann auch im GT-Bereich etabliert. Und jetzt fährt sie dann zukünftig Formel E. Jetzt fährt sie dann zukünftig Extreme E. Korrekt.
Interessant. Aber ich war komplett planlos. 2-1 damit. Jetzt kommt meine letzte Frage für dich, Tobi. Es geht in deine Lieblingsserie, die Formel 1. Da geht es um den Nachwuchsfahrertest, der ja in Abu Dhabi bekanntlich stattfindet, in der jetzt anstehenden Woche, mit Beteiligung von ganz vielen Formel-E-Fahrern. Nick de Vries und Stoffel van Dorn, die zwei Mercedes-Formel-E-Piloten, steigen in den Mercedes-Formel-1-Boliden. Und Sebastian Buemi ist dabei für Red Bull, neben Juri Vips aus der Formel 2. Wann war denn das letzte Mal, dass Buemi öffentlich ein Formel-1-Auto gefahren ist?
Puh, ich glaube dieses Jahr nicht. Aber ich meine erst letztes Jahr bei einem Reifentest von Pirelli schwer verunglückt, weil er einen Reifenschaden bei 270 km/h hatte und der Red Bull ist dabei komplett zerstört worden. Deshalb würde ich jetzt sagen, Silverstone 2019 war das.
Ich hätte ja kein gutes Gefühl an seiner Stelle, nach so einem Unfall ins Auto wieder zu steigen, aber wir sind halt Rennfahrer. Es ist richtig. 2-0. Damit wird das nix für mich heute. Ist das doof. Naja, gut. Letzte Runde, Tobi.
Ja, aber zum Abschluss eine Frage, die du vielleicht sogar beantworten kannst. McLaren ist ja an einem Formel-E-Einstieg interessiert, hatten wir eben schon das Thema. Wie viele ehemalige McLaren-Piloten gehen denn in der kommenden Saison in der Formel-E an den Start?
Oha, da muss ich jetzt wieder zählen. Zählt, ja. Erste Frage, zählt Nick de Vries dazu, der Juniorfahrer für McLaren war?
Es zählen dazu die Juniorfahrer von McLaren und auch die Fahrer, die für McLaren nicht im Formelsport an den Start gegangen sind.
Ach du Schieße. Gut, also Nick de Vries ist einer als Juniorfahrer, Van Dorn ist der zweite als Stammfahrer. Der dritte wäre Olli Törwey als Testfahrer.
Ist richtig.
Dann Sims vielleicht mal McLaren gefahren?
Nee. Ja.
Doch.
Doch, ja, doch. GT3, ist richtig.
Tja, mehr fallen mir aber wirklich nicht ein. Ich sag, die vier sind's.
Das ist dann leider auch nicht richtig. Oliver Rowland gehörte zum McLaren Junior-Kader.
Aha.
Dazu Tom Blomqvist. Und offizieller Test- und Ersatzfahrer war in der vorletzten Formel-1-Saison Sergio Sette Câmara.
Du hast recht, ja, den hätte ich noch erraten können. Aber bei Blomqvist und hier Rowland hätte ich keine Chance gehabt. Jetzt habe ich große Töne gespuckt am Anfang und dann steht's 0-2 am Ende und ich gehe hier ohne Punkt mal wieder raus. Es dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. Irgendwann kriege ich dich, aber das ist ja nicht schön. Ich kann ja nicht hier immer verlieren. Aber du stellst mir auch immer so fiese Fragen, Tobi.
Das kann man jetzt so oder so sehen. Also nach der englischen Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus zu fragen.
Finde ich jetzt auch nicht einfach. Fragen von 1993, wo noch nicht mal meine Eltern an mich gedacht haben, ist auch nicht fair.
Ja gut, okay.
Ich habe dir immerhin den Buemi gegeben
aus
der Formel 1, den du kennst. Naja.
Ja.
Gibt immer ein nächstes Mal. Quiz vorbei.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir es geschafft für die Folge. Das war eine ganze Menge. Wir haben über Finanzen geredet und Venturi und über Hersteller, die sich committen oder auch nicht. Und es ging um McLaren und es war viel wieder, Tobi, oder?
Auf jeden Fall.
Jetzt noch mal eine Weihnachtsfrage. Nächstes Mal ist, das schon mal als Spoiler, unsere große Weihnachtsfolge. Tradition im E-Pod. Meistens steht da schon Weihnachtsbaum. Jetzt hast du die Geschenke schon. Steht auch der Weihnachtsbaum schon?
Nein, bei mir steht kein Weihnachtsbaum und es wird auch keiner aufgebaut.
Na gut. Jo, na dann ist das Ende der Episode wohl erreicht. Tobi, ich danke dir, dass du wieder dabei gewesen bist und mit mir die ganze Formel-E-Woche aufgerollt hast. Ich wünsche allen HörerInnen einen schönen Wochenbeginn und haltet die Ohren steif und sowas. Bald ist Lockdown, also weiß ich nicht, lasst euch nochmal die Haare schneiden oder so. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Ciao.